Wir sind am Schluss der Serie über das Buch Ruth. Und wir haben uns da so einen Überblick, einen relativ coolen, der so ein bisschen modern aufgebaut ist, durch das Buch durchgegangen bis an den Schluss, wo wir hier eingekreist haben. Und da sind wir im oberen Teil. Es gibt auch noch ein Abschlussvideo. Das werde ich euch dann später noch zukommen lassen, für all die, die den ganz letzten Teil, wo wir da im Film so ein bisschen angedeutet gesehen haben, mit dem Nähen vom Brutkleid, noch hören wollen. Und ich euch dann noch zukommen lassen. Und im letzten oberen Teil hat der Raphael im Vorfeld schon ein bisschen eingeleitet. Er hat auch eine gewisse Spannung aufgebaut in die brisante Situation, dass die Ruth mitten in der Nacht zum Boas zu den Füßen gelegen ist. Und dann auch die Verhandlungen angefangen haben und sie hat gesagt, breite du dein Tuch über mich aus. Das werden wir dann noch ein bisschen anschauen. Ich mag mich erinnern, als ich Sabine gefragt habe, ob sie mich heiraten würde, da hatte ich das Gefühl, wie der Boas, das muss jeder wissen. Das muss man so richtig einleiten. Jetzt, wer schon ein bisschen verheiratet ist, weiss es mittlerweile. Ich war ja dort noch ganz frisch. Da habe ich gewusst, dass das die meisten Frauen nicht so gerne haben, wenn man so ein bisschen öffentlich vor allen. Und meine Frau wäre das eigentlich auch gewesen. Und ich bin dann gegangen, sie hat da ja im Manor noch geschafft, habe einen Filialleiter angerufen und gesagt, ich würde gerne einen grossen Strauß Rosen vorbeibringen. Und sie dort fragen, weil eigentlich haben wir Freundschaftsring ausgewählt und ich habe gefunden, ich könnte ja gerade fragen, ob wir die könnte zu einem Verlobungsring machen. Und das habe ich dann gefunden, das tue ich dann so einfädeln. Der Filialleiter hat sich gefreut und gesagt, er schaue dann, dass er ein bisschen die Kunden abhalten, dass die nicht immer sie gehen fragen. Das hat er dann auch gemacht. Sabine hat mir im Nachhinein erzählt, es war komisch, der ist immer rumgestoffelt, habe mich gar nicht wohl gefühlt, dass der Filialleiter immer rumstoffelt. Und ich bin dann gekommen mit einem riesigen Strauß Rosen und habe dann gefragt, ob wir den Freundschaftsring zum Verlobungsring machen können und ob sie mich will heiraten. Und sie hat dann gesagt, ich muss noch darüber nachdenken. Das hat dann auch für mich eine gewisse Spannung aufgebaut. Aber da kann man dann ein anderes Mal noch ein bisschen mehr darüber hören. Oder vielleicht einmal uns zu einem Kaffee einladen. Wenn wir gut drauf sind, erzählen wir vielleicht ein bisschen mehr. Der Boas hat auch gefunden, das muss geregelt werden. Und das hat er der Ruth ja auch versprochen. Er hat gesagt, er schaue, dass er möglichst schnell das angeht. Und das macht er auch. Darum habe ich heute so ein bisschen den Titel gesetzt, jetzt oder nie. Und ich habe gefunden, der Boas hat sich gesagt, dass es ist ein Teil, der wichtig ist für die Ruth. Und darum hat er Verantwortung übernommen. Und bei der Verantwortung gibt es so ein kleines Wortspiel. Man könnte jetzt das ausklammern, den Teil da. Verantwortung ist nämlich auch, man gibt auf eine gewisse Art Antwort auf eine Herausforderung, die vielleicht im Gegenüber gerade ist und nimmt das wahr. Man nimmt das ernst. Und das greift das letzte Kapitel 4 ein bisschen auf in diesem Text. Verantwortung wahrnehmen. Das hat er gemacht am Morgen früh, wo nämlich die Ruth gegangen ist, bevor alle anderen gemerkt haben, dass sie da war. Also es muss ziemlich früh am Morgen sein. Ist sie heim und der Boas schnurstracks zum Stadttor. Ich habe euch da so ein Bild mitgebracht von so einem Stadttor. Und er hat sich am Morgen früh dort, die sind meistens auf der inneren Teil, hat sie so Bänkchen gehabt, und hat sich dort mal angesetzt und hat gewartet. Weil so früh, wo der unterwegs war, ist kein anderer schon arbeiten. Der Boas hat einfach wollen, ja, nicht den Moment verpassen. Und so hat er gewartet. Gewartet, bis dann der namenlose Verwandte vorbeikommt. Verblüffend ist nirgends erwähnt, wie er heisst. Man weiss zwar, dass er eben aus der gleichen Sippe kommt, aber sonst weiss man eigentlich nichts über ihn. Aber auf den hat er gewartet und den hat er auch dann verwünscht. Und zu dem Stadttor, das hat eben noch ein paar Eigenschaften gehabt, da müssen wir in der Geschichte einen ganz kurzen Halt einsetzen. Es ist zum einen ist ein Teil von dieser Schutzmauer gewesen, um die Stadt herum, dass nicht immer Plünderer gekommen sind oder andere. Es hat auch einen Schutzboten vor Stürmen zu einem gewissen Mass. Es ist auch ein Ort gewesen, wo man sich einfach versammelt hat. Auf der anderen Seite vom Stadttor ist meistens ziemlich klein der Dorfplatz gekommen, wenn man so will sagen. Und dort sind auch viele Sachen gemacht worden. Das ist auch Basar in den meisten stattgefunden etc. Und bei kleinen Städten wie Bethlehem, und da spielt die Geschichte ja auch in Bethlehem und Umgebung, da ist der Stadttor auch der einzige Ein- und Ausgang gewesen. Und was auch noch speziell war, im inneren Teil des Stadttors, das hätte so ein bisschen, wir würden heutzutage sagen, das war so der Ort des Notariats. Dort hast du Verträge gemacht und unterzeichnet, dort war Rechtsprechung. Es hat alles auch dort stattgefunden. Also das Notariat war gerade beim Stadttor, kann man so sagen. Und darum ist es auch klar, dass der Boas sich genau dort angesetzt hat, weil er gewusst hat, der muss irgendwann, muss der da rein oder raus. Entweder verwünscht am Morgen oder am Abend. Und darum war er am Morgen auch bös früh dort und hat geschaut, dort, dass der Typ zu verwünschen. Weil wenn er nicht verwünscht hätte, dann wäre er wahrscheinlich in das Land rausgegangen, wo man da ein Stückchen sieht von Bethlehem und wäre den ganzen Tag nicht mehr gekommen. In der Regel ist man über den Mittag nicht heimgekommen, sondern man hat dann zugeschafft. Und es war auch in der Erntezeit gewesen, das wissen wir aus dem Rest der Geschichte. Und er hat das geregelt wissen. Folglich daraus hat er am Morgen ihn schon abfangen. Und wo er ihn dann verwünscht hat, hat er nicht lang gefackelt. Er hat ihm erklärt, um was es geht, um den Vertrag. Er hat ihm gesagt, was ist. Und er hat sich auch gerade Älteste geholt. Und geschaut, dass es auch Züge hat, wenn er da Vertragsverhandlungen machen will. Er ist folgendermaßen eingestiegen ins Gespräch, beziehungsweise in die Handlung. Dann holte Boas 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher zu uns. Nachdem sie saßen, sagte er zu dem Löser, Naomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Feldstück verkaufen, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Ich habe nun gedacht, dir folgenden Vorschlag zu machen. Erwirbe es in Gegenwart der hier sitzenden Männer und Ältesten meines Volkes. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Wenn du es lösen willst, dann löse es. Wenn nicht, dann teile es mir hier mit. Ja, ich löse es, erwiderte diese. Boas ist es wichtig, diese Sachen richtig zu machen. Theoretisch für so eine Vertragsunterzeichnung sollte es etwa 5 Leute haben. Boas hat 10 geholt. Er hat gefunden, das muss verheben. Wir merken dann nachher, warum dass das man hat verheben musste. Und dann hat er die Sache vorgeteilt. Und wer merkt und ein bisschen mitgelesen hat, merkt er, eigentlich geht es ja um Trut. Aber da erzählt er vom Stück Land von der Naomi, von der Schwiegermutter von der Ruth. Wir merken dann später, dass eine geschickte Verhandlungstaktik, die der Boas da an den Tag gelegt hat. Weil der Löser, der das hätte auslösen können, aus der Verhältnis heraus, wo es keine genaue Zugehörigkeit hatte, der hat relativ schnell gesagt, da lesen wir, ja, ich löse es. Und wie es manchmal ist bei so Verträgen, dann ist das Kleingedruckte gekommen. Denn wo der Verwalter oder der Verwandte gehört hat, dass da ja noch mehr damit verbunden ist, dass es nicht nur um das Löserecht geht, wo gilt hat, wo wir im 3. Mose 25,25 findet man da die erste Einleitung zu dem Löserecht, sondern es geht anscheinend in dem verschachelten Vertrag auch noch um ein gewisses Erbrecht. Levirats heisst das. Das ist ein Recht, das man einfordern kann, wenn man ein Stück Land nehmen will und auch noch eine Verwandte nächsten Grades muss dazu nehmen. Und dann, wo das dann so dahergekommen ist, hat dann der Verwandte dann nicht mehr ganz so euphorisch gefunden. Da sagte der Löser, wenn das so ist, kann ich es nicht lösen, denn dann würde ich meinen eigenen Erbbesitz schädigen. Übernimm du mein Löserecht, denn ich kann es nicht lösen. Der Boas hätte auch einfach können die Ruhe zuordnen und Punkt und dem Verwandten das Feld übernommen. Aber das hätte er nicht wollen, offensichtlich. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ihm ist die Ruth dermassen wichtig gewesen und der Ruth ist die Schwiegermutter, die Noemi, dermassen wichtig gewesen, dass er das Ganze gefunden hat, ich mache das richtig. Ich mache das nicht so halbpatzig, sondern ich will es richtig machen. Und dass die Ruth, die Schwiegermutter, wichtig ist, das haben wir gelesen im ersten Kapitel, im 16., wo sie sagt, was sie von der Schwiegermutter haltet und dass sie dort will, ein Teil sein von der Familie. Und daraus hat er wahrscheinlich auch geschlossen, ich will das richtig machen. Nicht einfach irgendwie den geringsten Weg vom Widerstand nehmen. Finanziell ist die ganze Aktion nicht so lukrativ gewesen. Weil, wenn er das Land jetzt gekauft hat, von der Naomi, hätte er das relativ teuer müssen kaufen. Weil das Ziel war, dass die Witwe für den Rest des Lebens mit dem Geld dann auskommen kann. Meistens sind die Leute auch schon ein bisschen älter gewesen, arbeiten war nicht mehr so gut möglich gewesen. Man kann sagen, es war eine Art AHV gewesen. Und zum anderen war es dann auch so gewesen, wenn er die Ruth zur Frau nimmt und die Frau dann ein Kind bekommt und das Kind ein Mann ist, dann nachher der ein Bursch, dann kommt das Land irgendwann wieder zu dem Bursch, sprich zu der Naomi zurück. Das heisst, du kaufst ein Stück Land und musst es nachher wieder abgeben. Und zahlt hast du es trotzdem. Du hast vielleicht noch ein bisschen etwas rauswirtschaften können, aber jetzt nicht so einen interessanten Vertrag. Am Boas war das gleich. Er wollte die Ruth. Und dann hat er gefunden, alles andere nehmen wir gerne mit. Und ich glaube auch, dass da ein Teil vom Charakter von Boas vorkommt, der sagt, ich mache das richtig und ich habe auch eine Verantwortung. Ich will der Ruth eine Antwort geben auf ihre Frage, wo sie gesagt hat, breite du die Decke über mir aus, den Schutz über mir aus, wo du kannst bieten. Als Mann hier in dieser Zeit. Und dann kommt natürlich noch ein Sachverhalt dazu, wo in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie man das umschreiben kann, aber die Moabiter, die sind dermassen verpönt gewesen. Du hast jetzt können heiraten, was du willst, einfach keine Moabiterin. Das ist einfach nicht gegangen. Das war sogar explizit geschrieben gewesen im Gesetz, dass Mischehen, das ist schon schlimm. Aber mit Moabiter geht gar nicht. Und auf all das hat sich der Boas eingelassen. Er hat gefunden, es gibt mehr wie Gesetz. Und er hat auch gewusst, was er an der Ruth hat. In den vorhergehenden Kapiteln liest man das so stückweise subtil raus, wenn man genau schaut, was er geschrieben hat. Er redet nämlich von einer tüchtigen Frau. Er redet von der Treue von ihr. Er redet von dem Familienbewusstsein und Sippen. Und offensichtlich, wenn man da teils genau liest, wann er über sie sagt, ist sie auch schön gewesen. Was ja doch auch noch relevant ist. Für mich ist das relevant gewesen, als ich Sabine ausgewählt habe und gefragt. Und in ihrem Handeln ist auch vorgekommen, dass das nicht nur einfach eine familienbewusste und treue Frau ist, sondern auch eine gescheite, eine kluge Frau. Also mit der Ruth hat er wirklich ein ganz spannendes und wertvolles Gegenüber gefunden. Und ich glaube, das hat ihn auch bewogen, um da ein bisschen das durchblicken zu lassen. Er hat nämlich die Zuneigung nicht ganz so klar gezeigt, wie man es jetzt vielleicht heute würde machen. Er hat das nur so indirekt gemacht, mit gewissen Verhalten, wo er zulassen hat, dass sie können ablesen können, aber viel mehr, wie dass sie eigentlich ihr zugestanden wäre. Man könnte vielleicht sagen, zu unserer Zeit hat man noch Rosen verschenkt, man hat vielleicht eine Flasche Wein gebracht, Jockey, man hat vielleicht ein cooles WhatsApp gesendet oder mit so Emojis verziert und so und überhäuft. Oder was auch immer denn man so gemacht hat, dortmal hat man das vor allem mit Versorgung gezeigt. Konkret mit Korn. Und wer das jüdische Recht schon mal etwas gehört hat darüber, der weiß, man ist eigentlich als Gutsbesitzer verpflichtet gewesen, Leute, die wenig oder nichts hatten oder eben auch Versorgung gebraucht haben, die haben dürfen ablesen am Rand vom Feld noch oder alles, was so ein bisschen abgefallen und liegen geblieben ist. Aber beim Boas ist es eben anders gewesen. Da ist plötzlich ein ganzer Büschel stehen gelassen worden. Weil der Boas seinen Arbeiter gesagt hat, den lassen wir dann stehen, dass es die Ruth ablesen kann. Und wenn er dann mal Korn ihr gegeben hat, dann war es nicht einfach ein minimaler Anteil gewesen, sondern hat ihr so viel Korn gegeben, dass so ein Zwei-Frauen-Haushalt über 2 Monate davon leben kann. Das heisst, man hat sogar Möglichkeiten gehabt, vielleicht einen Teil vom Korn zu verkaufen und so auch andere nötige Sachen zu haben. Also er hat auch eine gewisse Überschwänglichkeit gezeigt. Eine gewisse Überversorgung. Und viele Ausleger sagen auch, dass im Boas ein Teil vom Charakterzug Jesus vorkommt. Und wir lesen vielfach von Jesus, dass er überschwänglich versorgte Mensch an verschiedenen Orten. Inwieweit die Herkunft von der Ruth ihn dazu bewogen hat, dass er eben ein bisschen subtil gezeigt hat, dass er sie eigentlich gern hat, da lesen wir nicht viel darüber. Da ist auch nicht gross was erwähnt, was die Ruth wahrscheinlich hat müssen ertragen. Aber aus anderen Büchern weiss man, dass die Moabiter, sollten sie dann mal in Israel sich blicken lassen haben, hat man denen dann schon gezeigt, dass sie denn da nicht erwünscht sind. Man hat auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es wieder gehen soll. Vielleicht denkst du jetzt, ja, so Zeug, das hat es doch gegeben in der Bibel. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte von einem Mann, wo ich, ja, ich treffe immer wieder mal Leute und komme ins Gespräch. Und dann hat er erzählt, dass er hier hergekommen ist von Italien. Immigriert und hat sich einen Job gesucht und hat wirklich hart gearbeitet. Er ist dran gewesen, er hat alles auf die Seite getan, was irgendwie gegangen ist, alles am Maul abgespart. Die Frau hat noch, ist zum Teil noch auf dem Markt gewesen und hat andere Sachen gemacht. Und haben sich dann irgendwann können ein Haus leisten können, das da zum Verkauf war. Also eigentlich nicht ganz, weil die Leute von den Verwandten von Italien noch Geld gegeben, dass es gerade so schüsst gelangt hat für den Grundbetrag, den du liefern musst, wo der Rest den Bank auffüllt. Und er hat gesagt, er hat es gehört, als er noch auf dem Balkon gehockt hat, wie der Nachbar gesagt hat, wie kann sich, excuse den Ausdruck, der Cink das leisten. So hat man früher noch geredet. Wie kann er sich das leisten, so eine Sauerei? Dich nicht. Und dann hat er erzählt, die Kinder haben mal draussen ein bisschen Fußball gespielt und dann hat es halt manchmal gegeben, dass der Ball in einem guten Schuss vorbei zum Nachbarn geflogen ist. Und dann hat der Sohn dort erzählt, dann sei er übrigens den Ball holen und plötzlich hat es einen Klapp tun. Dann hat der Nachbar mit dem Luftgewehr auf ihn geschossen, dass er auch ja blitzartig den Ball packt und wieder geht. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ja krass, das muss ja wirklich schlimm gewesen sein. Ist übrigens hier in Fellanden passiert. Einfach, weil wir das Gefühl haben, so Sachen sind ganz weit weg. Manchmal sind so Sachen viel näher, als man denkt. Wir gehen weiter im Text. Man könnte jetzt sagen, bloß keine Zeit verlieren, so in dieser Verhandlungsstrategie von Boas. Denn der Abschluss hat er gemacht. Da sagte Boas zu den Ältesten und den anwesenden Volk, ihr seid heute Zeuge, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erhalten. Ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erbbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und in seiner Heimatort nicht vergessen. Dafür seid ihr Zeuge. Auch da merkt man wieder, wie der Boas einfach klare Sache macht. Er hätte ja können jetzt die Herkunft von der Ruth einfach nicht erwähnen. Einfach nicht sagen. Aber nein, er hat es klar rausgeschält und gesagt, ich heirate da eine Moabiterin. Und ihr 10, darum hat er auch 10 Stück geholt, ihr bezeugt das. Dass nicht einer sagen, ja, da sind nur 5 gewesen und 3 davon sind nicht mehr ganz sicher. Er hat sich 10 Stück geholt, dass genau das auch bezeugt worden ist. Und im weiteren Verlauf lesen wir auch, ja, wir bezeugen das. Wir haben es ja gehört im Eingangsvideo. Und dann haben sie auch angefangen, wirklich eine Lobrede zu machen. Sie haben angefangen zu schwärmen über die Situation. Und das war in den Juden üblich gewesen. Man hat dann Gutes zugesprochen. Man hat gesagt, es ist wichtig, dass wir dir zum Ausdruck bringen können, wie wertvoll Ehe ist und wie wertvoll auch Familie ist. Und das haben sie mit ganz vielen so Versen zum Ausdruck gebracht. Und dann kommt noch so ein besonderer Teil. Ein Teil, der dann als Abschluss von dem Vertrag üblich war. Man hat nämlich einen Schuh genommen und einen anderen gegeben. Dort habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen, weil ich habe mir dann so vorgestellt, jeder hätte zu Hause so ein Gestell. Dort hast du ganz viele rechte oder linke Schuhe. Weißt du, das ist ein Schuh für das Feld 1, den ich dort gekauft habe, vom Rudi. Und das ist der Schuh vom Feld 2. Der eine Idee können von der Witwe können übernehmen. Das ist Feld 2. Das ist ein Ding, okay, das war vielleicht nur so ein Feldeckli, das ist nicht so ein schöner Schuh. Vielleicht ist das einer von denen auch der Schuh vom Vertrag von der Ehe gewesen. Leider ist über das Vertragsrecht und die Schuhe herzlich wenig geschrieben. Auch in jüdischen Schriften habe ich wenig gefunden mit diesen Schuhen. Was man denn mit diesen Schuhen vor allem gemacht hat, hat mich interessiert, oder? Alle nur noch rechte Schuhe und müssen dann wieder ein paar frische posten. Ist eben leider nicht recht ersichtlich. Aber man kann sagen, der Boas ist in allem inne, hat er sich biblisch verhalten. Hört zu, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid deshalb klug wie die Schlange und aufrichtig wie die Taube. Er war schlau, dass er mit dem Vertrag der Ruth in den Schutz geholt hat, weil als Moabiterin wäre sie wirklich, wäre das über kurz oder lang zu einem Problem geworden für sie als Frau vor allem. Und er war schlau an dieser Stelle, aber nicht falsch. Er hat nicht gelogen. Und das ist ein guter Zug, der bei ihm ganz fest auch rauskommt. Und wenn wir sehen, was der Boas gemacht hat und die Antwort gegeben hat auf den Vertrag von der, zu der Ruth, dann merkt man auch einen grossen Ausdruck von Liebe, den er da mit dem Verhalten auch anbringt. In den jüdischen Auslegungen wird durch die Geschichte auch stark das Verhalten von Jesus herausgehoben. Sie sagen, da sieht man, wie Jesus auch der Löser ist. Es war nämlich der Anspruch von der Redewendung, dass wenn man den Fuß auf ein Feld tun hat, hat man Anspruch genommen auf das Feld. Und unter Umständen hat man das Feld ausgelöst aus einer Situation heraus. Und daher kommt auch der Begriff. Und dann hat man den Schuh abgegeben als Zeuge, als Zeichen von dem, ich habe eine Verantwortung übernommen, ich werde das auslösen. Übrigens ist es auch so gewesen bei diesen Verträgen, man hat auch manchmal einen Schuh genommen. Wenn du irgendwie eine Verantwortung nicht wahrgenommen hast, die dort verpönt war, weil du es nicht gemacht hast, dann ist man gekommen und hat gesagt, das ist eine Sauerhau. Du hast gesagt, du hast die Schuhe eingezogen. Ich klaue dir den Schuh. Ich darf dir ins Gesicht speuzeln und sagen, nicht richtig. Vor allen. Und Wenn dann mal jemand barfuß unterwegs war, ist in der damaligen Zeit, dann hat es erst recht nicht gestimmt. Dann war irgendwas faul gewesen. Dass dann der barfuß rumläuft, dann muss man irgendwie was verwischt haben oder etwas gemacht haben, was ganz schlimm war. Einer der Reformatoren, der Bullinger, der schreibt Folgendes. Das wollte ich noch einblenden. Zum Glück habe ich eine Folie gemacht. Da sieht man noch ganz kurz, dass in dieser ganzen Linie, wenn man zurückgeht bis am Schluss, steht am Schluss Jesus. Und aus dieser Verbindung heraus, von der Ruth und vom Boas, ist nachher auch Jesus rausgekommen. Und in all den Gesetzlichkeiten, die geherrscht haben zu der damaligen Zeit, hat sich Gott trotzdem gesagt, daraus raus soll schlussendlich der Stamm David reinmünden und dann auch in die Geburt von Jesus. Glauben ist mehr wie Landszugehörigkeit oder Sippe. Glauben hat den Kern in Gott. Vorher sagt Ruth, Hingabe, die uns zum Nachahmen ruft. Sie zeigt, wie wichtig es ist, im Glauben und Liebe den Willen Gottes zu tun und sich selbst für das Wohl anderer aufzuopfern. Er spricht gerade das. Der Bullinger ist einer von denen, der die Reformation weitergezogen hat, ganz viel vernetzt hat und er war ein Brückenbauer und Kriegsverhinderer. Hat wie etliche Verhandlungen auch geholfen und einige von diesen Kriegen, auch im Ausland, sind dank seiner Fähigkeiten nicht zu einem Krieg ausgeartet. Ich habe 3 Sachen mitgenommen und euch aufgeschrieben. Handle schlau und ohne schlechte Absichten. Das kommt da aus meiner Sicht aus dem Buch recht fest raus. Dass der Boas sagt, ich gehe einen klaren, einen geradlinigen, einen korrekten Weg. Manchmal geben wir uns mit weniger zufrieden. Oder eben, wir gehen so einen halbbatzigen Weg oder einen schleichigen, erzählen Halbwahrheiten etc. Ich glaube, wir dürfen lernen, aus dem Buch Ruth richtig zu handeln. Sei dir deiner Verantwortung bewusst. Lebe sie als Antwort auf Herausforderungen und dennoch in Großzügigkeit. Verantwortung kann vielleicht auch heissen, dass du sagst, hey, vielleicht lüte ich jetzt dieser oder diese Tante mal wieder an oder Onkel. Gang vielleicht mal wieder einen Besuch bei Mami oder Papi machen. Nimm meine Verantwortung als Sohn, Tochter, Schwiegertochter, Schwiegersohn etc. wahr. Oder sag vielleicht einfach einmal wieder jemandem aus der Familie, wenn etwas gut gelungen ist. Verantwortung wahrnehmen heisst, eine Sache auch nachgehen. Und man sagt ja gerne, ja, ich habe so viel, da kommt man drunter. Ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn so Sachen, wenn man nur ein einzelnes Wort war, wo man jemandem gesagt hat, mit einer Tante vor etwa 2 Monaten ein klärendes Gespräch mal haben können, und sie hat gesagt, danke vielmals, dass du jetzt das gesucht hast. Ich habe jetzt nicht angebracht, anzuläuten. Verantwortung wahrnehmen. Was du tust, mach es richtig. Manchmal sind wir so halbherzig dahinter. Machen so Sachen und sagen, ja, es ist gut. Es könnte vielleicht besser sein sogar. Da geht es nicht um Leistung, um etwas immer noch krasser zu machen, sondern es geht darum, dass wir uns nicht einfach mit gewissen Sachen zufrieden geben. Es ist schon gut, dass unsere Nachbarin jetzt wenigstens wieder ein bisschen nickend Hallo sagt. Nein, vielleicht braucht es mehr, dass du hingehst und sagst, dort, wo ich ihnen mit meinem Verhalten Unrecht gegangen bin, das tut mir leid. Das sind Fremdwörter der heutigen Zeit, so Entschuldigung, es tut mir leid, etc. Trotzdem sollen wir sie brauchen. Was du machst, mach es richtig. Und etwas, was ich da nicht angeschrieben habe, ist, dass du darfst wissen, dass was auch immer in deinem Leben geschehen ist, wo du auch immer herkommst, Das ist nicht relevant. Relevant ist, wo du hingehst. Und mit der Zusage vom Glauben an Jesus Christus haben wir nicht nur einen Platz im Himmel gesichert, sondern wir haben auch ein Erbe durch ihn gesichert, wo er zu uns sagt, ich habe dich gern, so wie du bist. Vielleicht lässt er dich nicht so, wie du bist, sondern arbeitet mit dir, aber er nimmt dich mal als erstes so, wie du bist. Mit all deiner Herkunft, allem, was du mitbringst. Gott sagt, ein Leben bei mir ist mehr als ein Leben unter einem Gesetz. Es ist ein Leben unter einer Gnade, die dazu führt, dass Menschen dürfen gesund werden dürfen, an Körper und an der Seele. Wenn nachher noch ein Teil, wo ein Instrumental kommt, wo du nachher über die Predigt nachdenken darfst, vielleicht gibt es dort etwas, wo du sagst, das schreibe ich mir auf oder das will ich verändern, will ich mitnehmen für mich in mein Leben hinein. Heute ist auch noch der Tag der verfolgten Christen. Vielleicht nimmst du die Zeit und betest gerade für Menschen, die nicht hier hineinhocken können, in einem schönen warmen Raum mit Licht und so, wenn es nicht zu viel Nebel hat. Sondern die haben das anders. Und müssen sich überlegen, was hier, wo schreibe ich was oder wo wird was überwacht. Dass man vielleicht gerade für die Leute in dieser Zeit noch betet. Dass sie ihren Glauben leben und verschont bleiben von vielleicht ganz vielen Repressionen, die aus ihrem Glauben oder wegen ihrem Glauben für sie entstehen. Nimm dir Zeit. Ich glaube, in dieser Zeit vom Instrumental, Gott möchte mit dir reden. Gott hat für dich heute Morgen etwas versteht. Geh es im Gebet suchen. Find es raus für dich. Schreib dir es auf. Setz es um. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Danke, dass du uns mitnimmst in unseren Alltag hinein und dass wir dürfen aus so vielen Büchern von der Bibel lernen. Für unser Leben. Auch wenn das Buch schon mega alt ist, ist es mega cool, dass du es brauchst, um ins Heute und Jetzt hineinreden. Gerade auch mit der Geschichte von der Ruth, der Noemi und dem Boas. Danke, dass du uns zeigst, was das für uns ganz persönlich heisst. Wo dass wir die Sachen klären oder klar haben, wo wir die Verantwortung übernehmen sollen, wo sollen wir klug und weise sein. Danke, Jesus, dass du zu uns bist. Amen.